Deutschlandfunk. Information und Musik.
Nach der Fußball-Europameisterschaft kommt gleich das nächste sportliche Großereignis, Olympia in Paris, vom Rheinland zum Beispiel auch nur komfortable 3,5 Zugstunden entfernt. Aber wer gerne nach Frankreich fährt, der weiß auch, dass, pardon, liebe französische Freunde, nur ernst genommen wird, wer Französisch spricht. Das tun aber immer weniger Menschen in Deutschland. Nur noch rund 15% der Schülerinnen und Schüler lernen die La Langue Française. Das ist so wenig wie zuletzt vor 30 Jahren. Laut einer Statistik der Online-Plattform Statista liegt die Zahl der erlernten Fremdsprachen in der Schule in Deutschland ohnehin nur noch bei 0,9. Der Europäischen Union sind Fremdsprachen allerdings ein Anliegen. Mehr als 26 Milliarden Euro stellt sie für das Studienprogramm Erasmus Plus zwischen 2021 und 2027 zur Verfügung. Stefan Geifes ist Direktor der Nationalen Agentur für Erasmus Plus und Europäische Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst. Ich habe ihn gefragt, wie er diese Entwicklung sieht.
Die Entwicklung, die Sie aufgezeigt haben, ist richtig und es stellt sich immer trotzdem die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. In Deutschland haben Fremdsprachen weiterhin eine große Bedeutung. Wenn wir das weltweit anschauen, stellt Deutschland den 14. von 60 Plätzen dar, was Englischkenntnisse betrifft. Genauso wichtig finde ich es, dass in Deutschland weiterhin zwei Fremdsprachen notwendig sind, um das Abitur zu bekommen. Es ist bedauerlich, dass die Zahl der Französischlerner zurückgeht. Ich selber habe 14 Jahre in Paris gelebt. Zugleich müssen wir aber auch sehen, dass die Zahl der Spanischlerner ansteigt. Insofern ist das Interesse und die Notwendigkeit an Fremdsprachen nicht unbedingt rückläufig. Und das Erasmus-Programm zeigt auch nochmal auf, welche Möglichkeiten es gibt, mit Fremdsprachen Europa zu erleben.
Könnte es denn sein, dass, wenn Sie davon sprechen, dass das Glas halb voll ist, das möglicherweise auch ein Ergebnis ist der veränderten geopolitischen Verhältnisse global gesehen, dass sowas sich eben ja letztlich auch auf den Schulunterricht und auch auf die bevorzugten Sprachen auswirkt? Also ich habe gelesen, dass in Hessen zum Beispiel Ukrainisch auch an Schulen jetzt angeboten wird. Also wirkt sich sowas auch aus auf die Zahlen?
Wir haben zwei Tendenzen in der Globalisierung der letzten Jahrzehnte gehabt. Das eine ist eine Stärkung des Englischen. Das ist ganz unvermeidlich. Zugleich haben wir eine Schwächung der, nenne ich es mal so, kleineren Sprachen gehabt. Die Ukrainistik an den Universitäten ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Auch das Russische an den Universitäten ist rückläufig. Und beim Chinesischen sehen wir, dass es eine Nachfrage nach Chinesisch gibt. Sie wird aber im Wesentlichen durch die Konfuzius-Institute gedeckt, also Sprachinstitute, die von China aus betrieben werden und auch einen gewissen ideologischen Bias neben dem Fremdsprachenunterricht hat. Ich denke also, wir hätten auch als Gesellschaft in Deutschland ein Interesse daran, Fremdsprachen und Mehrsprachigkeit aktiv zu fördern durch Angebote an Universitäten und Schulen. Und ein zweiter Punkt, wenn Sie erlauben noch, wir sind eine diverse Gesellschaft geworden und wir haben viele Schülerinnen und Studenten, die aufgrund ihres Migrationshintergrundes Sprachen können, die wir nicht können. Und diese sprachliche Vielfalt sollten wir mehr valorisieren.
Wenn wir jetzt mal über das Erasmus-Programm sprechen, 26 Milliarden Euro, die für das Studienprogramm in den Jahren von 2021 bis 2027 zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht können Sie erst mal sagen, wie beliebt das überhaupt ist. Wird das ausgeschöpft?
Das Programm ist deutlich überzeichnet. Wir könnten noch wesentlich mehr Studierende ins Ausland senden und auch länger ins Ausland senden, wenn wir mehr Geld hätten. Das Budget ist verdoppelt worden für diese Programmgeneration auf 28 Milliarden. Zu den 26 Milliarden, die die Kommission zur Verfügung steht, gehören uns immer noch ein gewisser Anteil von Strafzöllen, die die Kommission einnimmt, zum Beispiel wenn sie Microsoft verurteilt, die dem Programm zugeführt werden. Damit können wir viele Mobilitäten fördern im Hochschulbereich. Wir haben gerade im DAAD für das Jahr 2024 58.000 Mobilitäten für Studierende in Studium und Praktikum. bewilligt, 50.000 für Studierende und 8.000 für Hochschulangestellte, damit auch die mobil sein können. Und ein letzter Punkt, das Erasmus-Programm richtet sich nicht nur an Studierende, sondern auch an Schüler, an Auszubildende und an den informellen Jugendbereich.
Die Auszubildenden nehmen das aber seltener in Anspruch. Woran liegt das, dass sie dann aus dem laufenden Betrieb irgendwo rausgenommen werden müssen?
Es ist etwas schwieriger, das zu organisieren, weil man nicht die Strukturen der International Offices an den Universitäten hat. Sie gehen auch kürzer raus, aber auch diese kürzeren Aufenthalte sind für die Studierenden sehr motivierend. Die Europäische Kommission hat gerade gemeinsam mit den Mitgliedstaaten eine Ratsempfehlung veröffentlicht, Europe on the Move, mit dem Ziel, bis 2030 23% der Studierenden einmal rausgeschickt zu haben und 12% der Auszubildenden. Also das ist eine Zielmarke, an der wir arbeiten, damit Erasmus und Europa für alle Jugendlichen eine Realität werden kann.
Erasmus gilt, glaube ich, dann doch manchen Leuten als elitär. Wer studiert, der hat in den meisten Fällen ein finanziell ganz gut gestelltes Elternhaus im Hintergrund. Gibt es da vielleicht auch Verbesserungsbedarf, was das Image angeht?
Es gibt Verbesserungsbedarf, es gibt aber auch Dinge, die wir getan haben. Um das Teilstipendium von Erasmus für mehr Studierende möglich zu machen, haben wir die Stipendiensätze vor 2 Jahren um ein Drittel erhöht, um 150 Euro pro Monat, und bieten darüber hinaus Social Top-Ups für ErstakademikerInnen sowie Studierende, die ihr Studium selber finanzieren, an. Und das umfasst 250 Euro monatlich zusätzlich. Damit kommt man rein rechnerisch zum Beispiel auf 850 Euro, wenn man nach Stockholm geht. Das ist noch nicht kostendeckend, das stimmt.
Stockholm ist teuer.
Stockholm ist sehr teuer, Irland auch, aber trotzdem sind 850 Euro, die wir jetzt anbieten können, im Vergleich zu 450 Euro vor 3 Jahren eine signifikante Veränderung, um Erasmus noch inklusiver zu machen.
Es gibt, das finde ich ganz interessant, einen Zusammenhang zwischen einer positiven Einstellung zu Europa und den Fremdsprachenkenntnissen. Das hat eine Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov gerade gezeigt. Was würden Sie daraus ableiten?
Das erstaunt mich nicht, denn Fremdsprachen sind eine Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und umgekehrt, wenn man im Ausland ist, dann merkt man, dass man Fremdsprachen braucht. Fängt vielleicht mit Englisch an, aber wenn man tiefer in eine Gesellschaft eintauchen will, die Englisch nicht als Muttersprache hat, dann merkt man, dass man damit weiterkommt mit der Fremdsprache. Und ich bin jemand, der sagt, nur weil man eine Sprache nicht in der Schule gelernt hat, ist es vorbei damit. Es ist lebenslanges Lernen, es muss Anreize geben. Und die Freizügigkeit in Europa ist meines Erachtens ein wichtiger Motivationspunkt, um sich mit anderen Kulturen und auch deren Sprachen auseinanderzusetzen.
Also wenn wir das jetzt mal umgekehrt formulieren und uns auch die Ergebnisse der EU-Wahlen anschauen, gibt es ja offensichtlich dann einen Zusammenhang zwischen einer sehr starken nationalen oder nationalistischen Einstellung und den Fremdsprachenkenntnissen. Würden Sie das auch so sehen?
Also wir haben eine Umfrage gemacht bei den ehemaligen Teilnehmenden des Erasmus-Programms und da haben 86% der ehemaligen Teilnehmenden gesagt, dass sie zur EU-Wahl gehen werden. Das ist viel mehr als ihre Altersgenossen und das ist auch viel mehr als ältere Menschen. Ich glaube, dass sie sich dadurch für Erasmus und für Europa engagiert haben.
Jetzt ist es ja relativ einfach heute, wenn man ins Ausland fährt und ein Handy dabei hat und da ist eine Übersetzungs-App drauf, sich einfach den Satz im Restaurant zum Beispiel, den man sprechen möchte, den tippt man dann da ein und dann wird das übersetzt. Glauben Sie, dass das einen großen Effekt auch auf die Attraktivität des Erlernens von Fremdsprachen hat?
Ich glaube erstmal, dass es Angst nimmt, im Ausland zu kommunizieren. Und da sind diese Apps hervorragend. Man bekommt dann das Gericht, was man haben wollte und nicht irgendetwas anderes. Wenn die Angst genommen ist, zu kommunizieren und zu sprechen, dann wächst doch auch der Wille, vielleicht differenzierter sich mit einem Land auseinanderzusetzen und damit auch die Motivation, eine Sprache zu lernen. Ich will es mal anders formulieren. Wir machen immer Umfragen bei den Arbeitnehmern, was sie von Studierenden heute erwarten, von jungen Menschen, die sie einstellen. Da ist die Fremdsprache, nimmt nicht mehr so einen großen Stellenwert wie früher ein. Wie kann man das erklären? Ich denke, Englisch wird vorausgesetzt, dass sie alle können. Zugleich aber wird interkulturelle Kompetenz und die Flexibilität, sich auf anderes einzulassen, immer höher geschätzt von den Personalern, die junge Menschen einstellen. Und das sind genau die Kompetenzen, die man nachweislich in einem Auslandsaufenthalt erwirbt und die man auch erwirbt, wenn man in die Sprache des Partnerlandes eintritt.
Der Wissenschaftsmanager Stefan Geifes vom Deutschen Akademischen Austauschdienst über den Mehrwert des Lernens von Fremdsprachen.